Wenn man jetzt durch den Herbst fährt und hierher gekommen ist, den Morgen, ist man an kahlen Bäumen vorbeigegangen und mich hat das gerade das Leben vom Hiob erinnert. Der steht wie ein Baum im Sturm, der seine kahlen Äste gegen den Himmel empor oben aufhebt. Es ist ein kleines Bild, das wir jetzt im dritten Kapitel miteinander sehen, das uns vor Augen geführt wird. Wir lesen miteinander Hiob 3. Danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Und Hiob begann und sagte, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag sei Finsternis, Gott in der Höhe soll nach ihm fragen, und kein Licht soll über ihm glänzen. Dunkel und Finsternis sollen für ihn fordern. Regenwolken sollen sich über ihm lagen, Verfinsterung des Tages ihn erschrecken. Diese Nacht, Dunkelheit ergreife sie. Sie freuen sich nicht unter den Tagen des Jahres, an der Zahl der Monate kommen sie nicht. Siehe, diese Nacht sei unfruchtbar, kein Jubel soll in sie hineinkommen. Es sollen sie, die verwünschen, die den Tag verfluchen, die fähig sind, den Leviathan zu reizen. Finsternis seien die Sterne in Dämmerung. Sie hofft auf Licht und da ist keines. Sie schaue nach den Wimpern der Morgenröte, denn sie hat die Pforte meines Mutterschoßes nicht verschlossen und Unheil nicht vor meinen Augen verborgen. Warum starb ich nicht vom Mutterleib an, verschied ich nicht, als ich aus dem Schoß hervorkam? Weshalb kamen Knie mir entgegen, wozu Brüste, dass ich sog? Denn dann läge ich jetzt da und wäre still. Ich schliefe, dann hätte ich Ruhe mit Königen und Ratgebern der Erde, die sich Turmstätten erbauen, oder mit Obersten, die Gold hatten und ihre Häuser mit Silber füllten. Oder wie eine verscharrte Fehlgeburt wäre ich nicht da, wie Kinder, die das Licht nie erblickt haben. Dort lassen die Gottlosen ab vom Toben, dort ruhen die, deren Kraft erschöpft ist. Sorglos sind dort die Gefangenen allesamt. Sie hören nicht mehr die Stimme des Treibers. Klein und groß sind dort gleich, und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Warum gibt er den mühseligen Licht und Leben den Verbitterten, denen, die auf den Tod warten, und er ist nicht da, und die nach ihm graben und mehr noch als verborgenen Schätzen, die sich bis zum Jubel freuen würden, Wonne hätten, wenn sie das Grab fänden. Dem Mann, dem sein Weg verborgen ist und den Gott von allen Seiten eingeschlossen hat, dennoch vor meinem Brot kommt mein Seufzen und wie Wasser ergießt sich mein Schreien. Denn ich fürchte einen Schrecken und er traf mich, und wovor mir graute, das kam über mich. Ich hatte noch keine Ruhe und hatte noch keinen Frieden, und ich konnte mich nicht ausruhen. Da kam ein Toben, bis so weit. Jetzt erst noch ein Gedanke zum Aufstellung vom Hiob. Die ersten zwei Kapitel, die wir miteinander angeschaut haben, das letzte Mal und das vorletzte Mal, ist eine Prosa. Das heisst, es ist einfach eine schlichte Erzählung. Und das ist ja vermutlich vom Hiob vom Mose geschrieben worden. Und jetzt ab dem dritten Kapitel, ab dem ersten Vers bis zum 42. zum 6. Vers, all die Reden sind Poesie. Und das geht einfach in der deutschen Sprache und das so nicht über. Aber das sind alles hoch ausgebildete Männer gewesen, der Hiob und seine drei Freunde. Ich habe gehört und gelesen, dass die jahrelang das Reden geübt haben und trainiert haben und sich weitergebildet haben und die haben alles in Reim geredet. Und darum kommt das gleiche Thema immer wieder, der Tod oder Fehlgeburt oder x was, Finsternis, Licht, kommt immer wieder von anderen Seiten beleuchtet, wiederholt es das. Also da wäre es, wenn man es im Hebräischen lesen könnte, wäre das eine tiefe Schatzgrube vom Dichterischen, von einem Können, der bei uns jetzt einfach auf der Strecke bleibt. Ein bisschen. Aber nicht desto trotz ist es gleich ganz ein interessantes Kapitel. Wenn ich ganz kurz noch mal die 7 Prüfungen aufgreife, die der Hiob durch ist, respektive 6 Fang, die ersten 4 im ersten Kapitel, wo ihm alles genommen worden ist. Das Materielle und aber auch alle 10 Kinder sind ihm genommen worden. Schlag auf Schlag, wir haben das angeschaut miteinander. Immer einmal ein Naturereignis und nachher wieder ein Gericht, wo man sagen kann, das kommt von oben. Nach der 4. Plage, wo ihm alles genommen worden ist, hat er zusammenfassend gesagt, bei dem allem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührig gegen Gott. Das war der letzte Vers vom 1. Kapitel. Und dann kommt Plage 5 und 6, wo er die Krankheit bekommen hat, die Ausschläge, wo man annimmt oder kann annehmen, dass es das Beste war, das er hatte. Und beim 6., wo ihn die Frau nachher aufgefordert hat, Gott abzusagen. Und nach der 6. Plage in dem Sinn, tut er wieder eine Zusammenfassung oder ist über ihn geschrieben, im Kapitel 2, Vers 10, bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Zuerst war es pauschal im 1. Kapitel, jetzt beim 10. Vers vom 2. noch mit seinen Lippen hat er nicht gesündigt. Und jetzt kommen wir ins 3. Kapitel hier und jetzt ist da ganz ein anderer Klang. Und jetzt können wir uns fragen, was ist passiert, dass es jetzt auf einmal so anders aussieht. Und es ist interessant, wenn wir nochmal einen Anfang gehen, hat er mit dem Geburtstag angefangen, der Schreiber. Der Hiob, seine Kinder sind immer bei den Geburtstagen von jedem Einzelnen zusammengekommen, haben ein Familientreffen gemacht, haben dort ein Fest gemacht. Ja, gerade diese Woche hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der eine Gemeinde sucht und der die verschiedenen Feiertungen wissen und dann auch den Geburtstag, wie wir das handhaben. Und ich habe dann immer das versucht, ein bisschen von der Bibel her zu beleuchten. Und beim Geburtstag habe ich gesagt, das ist für mich das Buch Hiob interessant. Das ist der Feiertag, der dort gefeiert worden ist, ohne jetzt die christliche Feiertag, die manchmal auch rein interpretiert worden ist. Aber jetzt ist er an dem Geburtstag, wo sie immer gefeiert haben, er hat Kind nicht mehr, eine Frau nicht mehr, und jetzt verflucht er seinen Geburtstag. Und da ist einfach etwas passiert, da ist etwas zwischen dir gekommen und er verflucht nicht nur seinen Geburtstag, sondern er geht noch 9 Monate zurück und dort, wo seine Eltern zusammengekommen sind, die Nacht, wo der Samen gespendet worden ist, wo er gezeugt worden ist, auch in dem Moment verflucht er der Hiob. Welche Tragik und welche Not. Und da können wir uns fragen, ich komme nachher noch zu dem Gedanken, was ist passiert? Ein Punkt ist sicher, er ist 7 Tage mit diesen Freunden Tag und Nacht zusammengesessen. Und keiner hat ein Wort geredet von diesen Freunden, auch er nicht. Aber ich habe das selber schon erlebt und ich denke mir alle, Schwergeprüfte haben oft wie ein zusätzliches Sensoring fürs Empfinden vom Vis-à-vis. Und die können oft schon fast Gedanken lesen. Und der Hiob und seine Freunde sind in diesen 7 Tagen und 7 Nächten nicht einfach gedankenlos da gehockt. Da ist jeder in all diesen Stunden seine Gedanken angegangen, seine Überlegungen angegangen. Und da vermute ich, dass der Hiob bei seinen 3 Freunden gewisse Gedanken hat gelesen. Gewisse Gedanken wahrgenommen hat, obschon sie es noch nicht ausgesprochen haben. Und dann hat er gemerkt, wie dort auf einmal ein Misstrauen bei seinen Freunden hochkommt, wo er aus ihnen angeschaut hat, wo eine tiefe Freundschaft war, über viele Jahre. Und jetzt auf einmal spürt er, es ist etwas zwischen dir gekommen. Da ist wie eine Wand zwischen dir gekommen. Das heisst, er hat alles verloren im Materiellen, er hat seine ganze Familie verloren und jetzt war sein letzter Halm noch auf dieser Erde, sind noch seine 3 Freunde gewesen. Auch das waren die Fürsten, jeder von seinem Ort. Blitzgescheit, intelligente Männer waren das gewesen. Und jetzt sitzen die irgendwo bei ihm. Wenn es best war, sind sie vielleicht nicht sehr näher gegangen, weil gerade die offenen Bühle, das wäre sehr ansteckend gewesen, dass sie gewisse Distanz hatten. Aber sie haben ihn besucht. Sie haben sich von dieser Krankheit nicht abhalten, sondern sind zu ihm gegangen. Ich möchte ganz kurz einschieben, ich habe 5 Punkte mir aufgeschrieben, wo Leiden in der Bibel, wo ich einen Hintergrund sehe oder einen Zusammenhang, wo eine Bewandtnis mit Leiden, für was, dass Gott ein Leiden über einen Menschen bringen kann. Und verschiedene Punkte treffen beim Hiob sehr klar zu. Das Leiden zur Ehre Gottes ist der erste Punkt. Das sehen wir beim Hiob. Es ist im Jenseits ist eine Abmachung getroffen worden zwischen dem Satan und Gott. Der Hiob hat von dem nichts gewusst, aber es ist letztlich um die Ehre Gottes gegangen. Weil der Satan hat gesagt, er wird dir ins Gesicht absägen und dich verfluchen. Und Gott hat gesagt, er macht es nicht. Das Zweite ist das Leiden zur Erziehung. Dass er uns leiden oder der Hiob ihm Sachen ins Leben gelegt hat, um ihn einfach näher zu sich herzuziehen. Von der Welt zu lösen, vom Irdischen zu lösen, dass unser Leben nur noch von ihm abhängig ist und nur noch auf ihn ausgerichtet ist. Leiden zum Vorbeugen von Sünde oder von Überheblichkeit. Das Beispiel von Paulus. Der Paulus sagt, es sei ihm ein Pfahl ins Fleisch gegeben worden, wegen diesen hohen, grossen Offenbarungen, die er hatte, dass er sich da nicht überhebt, allenfalls. Es war vorbeugend ein Leiden, das Paulus mit auf den Weg bekommen hat. Leiden als Warnung. Auch das sehen wir beim Hiob, da kommen wir im 33. Kapitel dazu. Aber auch in unserem Leben hat er vielleicht uns manchmal wie einen Schuss vor den Bug gegeben, als Warnung, dass wir merken, oh, jetzt muss ich aufpassen. Und das Letzte noch, das Leiden als Strafe. Wir haben das Abendmahl miteinander genommen, wenn wir dort im 1. Korinther 11 gehen, lesen, sehen wir etwas von dem, dass Gott dort zum Teil Gläubige gestraft hat und straft, um sie wieder näher zu sich zu ziehen. Dass er bereit ist, ihre Leib hinzugeben, um ihre Seele zu gewinnen. Jetzt, wenn wir wieder zurück zum Hiob gehen und er im Vers 3 sogar wünscht, dass der Tag ausgelöscht würde, wo er geboren worden ist, dass er gar nie geboren wäre, so denke ich, kommt uns dort das Gefühl entgegen beim Hiob, das wir vielleicht bei uns auch kennen, wo wir aber in der Bibel mehrmals sehen, wo uns vor Augen geführt worden ist. Und das ist etwas vom Schlimmsten, was passieren kann. Wenn du in eine Situation hineinkommst und das Gefühl hast, das kann ich nie mehr gut machen, das kann ich nicht mehr korrigieren. Es ist etwas passiert, es ist Sünde passiert vielleicht oder ein Unglück passiert, wo du sagen musst, es wird nie mehr, wie es war. Und mit dem Schmerz, mit dem Wissen, fertig zu werden, das ist schwierig. Das geht sehr tief. Wir sehen das beim Kain und beim Abel. Wir sehen es bei Adam und Eva, die aus dem Garten Eden getrieben worden sind, haben sie gewusst, jetzt ist etwas verschlagen, das wir nicht mehr gut machen können. Kain und Abel auch, sagt der Kain, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Beim Esau lesen wir, dass er keine Gelegenheit mehr bekommen hat und keinen Raum mehr zur Buße gefunden hat. Und jetzt könnten wir die Bibel durchgehen, jetzt möchten wir aber bei uns wieder stehen bleiben und uns einfach da fragen, sind wir auch in einer Situation wie der Hiob, wo wir sehen, irdisch gesehen ist alles, alles weg. Wir haben nichts mehr. Wir stehen völlig allein noch vor dem Angesicht Gottes. Und dort versucht der Find, versucht einen Keil hineinzutreiben, denn wenn es ihm gelingt, uns dort zu lösen, dann hat er nachher ein Lichtspiel. Wenn in einem Lied singen wir den Vers, lass die Herzen immer fröhlich, und da kommt im Vers 3, wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her, unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz von Freuden leer. Und der Find versucht, den Hiob von Gott loszulösen, ihn von Gott wegzuziehen. Er hat Gott nicht verflucht, aber er fängt den Tag von seiner Geburt hat er verflucht. Und jetzt können wir uns da als Richter ansetzen und sagen, ist das richtig, wenn man das macht? Ist das korrekt? Und da möchte ich einfach sagen, wie gefährlich ist es, etwas zu beurteilen, vom Beurteilen zum Verurteilen ist ein Schritt. Und wie manche hat etwas beurteilen und er ist einen Schritt weiter gegangen und hat messerscharf verurteilt. Und da wollen wir vorsichtig sein. Da wollen wir uns auch wieder vom Hiob warnen. Das Beurteilen sollen wir eine Situation, wir dürfen es anschauen. Und wenn ich jetzt beim Hiob gleich noch etwas sagen, so dürfen wir es nicht übel nehmen. Bin mir bewusst am Schluss vom Hiob, und das gefällt mir, Das gibt mir Mut für mein Leben, für die Gemeinde, für die Situation, in der wir drin sind, wie Gott das anschaut. Es steht dort zweimal, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Das kommt im Vers 7 und das kommt im Vers 8, wird das von Gott zweimal gesagt. Das heisst, Gott tut das wie das dritte Kapitel, wo er seinen Tag verflucht, tut er wie ausblenden. Er tut das nicht beurteilen. Weil ab dem vierten Kapitel hat der Hiob immer wieder den Gottesbezug genommen. Aber da im dritten Kapitel ist er einfach an einen Ort angekommen, an einen Punkt angekommen, wo er irgendwo ins Dunkel wurde um ihn. Er ist im Finsteren gesessen und er hat im Moment nicht mehr den Ausweg gesehen. Und so haben wir uns bewusst, auch wenn wir einmal im Dunkeln sind, haben wir einerseits den Herr Jesus. Der Herr Jesus ist auch durch die Schwierigkeit, die jetzt hier der Hiob hatte, ist er glanzvoll als Sieger durchgegangen. Im Garten Gethsemane, wo alle ihn verlassen haben, und nachher im Kreuz, wo er alleine war, wo er sogar Gott verlassen hat, musste er erdulden für unsere Sünde. Er hat sie erduldet, er ist den Weg gegangen und ist treu geblieben und hat am Schluss können ausrufen, es ist vollbracht. Welches Wunder, welche Gnade, welche Grösse. Wenn ich weitergehe bei dieser Begebenheit, kommt jetzt ab dem Vers 11, kommt zweimal Vers 11 und 20 bei der Elberfelder Übersetzung und nachher noch siebenmal durch hintere, warum? Warum? Andere Übersetzungen schreiben mehr warum. Die Elberfelder schreibt dann auch weshalb und wozu. Vers 12 zum Beispiel, wo andere auch wieder warum schreiben. Aber mir gefällt es, dass er die warum so wenig hat und gleich hat er neunmal ein warum ausgesprochen, der Hiob. Hat er auf eins von diesen warum von Gott eine Antwort bekommen? Nein. Gott ist nicht auf seine warum eingegangen. Warum nicht? Gott ist souverän und er ist uns in keinem Moment von unserem Leben für irgendetwas Rechenschaft schuldig. Er ist Gott und wir sind seine Geschöpfe. Und wir dürfen ihn nie herausfordern oder fragen, warum hast du mit mir das gemacht oder was soll das? Aber wenn wir jemanden fragen, ist für mich gleich richtig, wenn wir Gott fragen. Weil jetzt sind wir an der richtigen Adresse. Er hat die Fäden in der Hand und nicht Mitmenschen von mir. Wir wollen dort nicht schauen, ob sie einen Rat wissen oder ob sie eine Lösung wissen. Gott ist der, der handelt. Gott ist der, der führt. Aber er hat dem Hiob nicht auf eine Frage diesbezüglich eine Antwort gegeben. Jetzt können wir auch sagen, warum nicht. Und ich muss einfach sagen, ich bin in meinem Leben bin ich froh, hat mich Gott nicht vorausschauen. Mängs wäre schön gewesen, als ich mich gefreut hätte. Und mängs hat mir geraut, wenn ich gewusst hätte, dass es kommt. Das hätte ich nicht wollen. Und darum ist es weise von Gott, dass er uns einfach immer nur das zeigt und dort führt, wo wir es verarbeiten können, wo wir den Schlag damit kommen. Und ich denke, wenn der Hiob gewusst hätte, was alles kommt, hätte es ihm auch geraut. Und darum hat Gott einfach darüber rein, wie eine Decke da. Es sind drei Frauen zusammen, die dort miteinander beten, sind auf den Knien und dann hat die eine einen Traum. Und in diesem Traum sieht sie, wie der Herr Jesus herabkommt und bei der ersten Frau ihr übers Haupt streichelt, sie ganz lieb anschaut und ihr ein paar ermutigende Worte sagt. Sie gefunden schön. Dann ist er zu der zweiten Frau gegangen. Er hat es dort ein bisschen kürzer gemacht, er hat sie nicht mehr berührt, hat sie aber ermutigend angeschaut und angelächelt. Und bei der dritten Frau ist er achtlos, ohne irgendeinen Blick, ohne etwas weitergegangen und ist raus. Und dann hat die Frage gefunden, warum diese Ungerechtigkeit? Warum, Herr Jesus, tust du die Frauen, die drei, die alle drei beten, so unterschiedlich behandeln? Hat die dritte irgendwie etwas gemacht, dass sie deine Liebe verscherzt hat? Und dann sagt der Herr Jesus, nein, das ist umgekehrt. Die dritte hat zu mir so eine tiefe Liebe, eine so eine innige Verbindung und ich führe sie auf so einer hohen Schule, dass sie das nicht mehr nötig hat. Ich tue sie vorbereiten für all das, was wir kommen, später mal. Und darum braucht sie das nicht mehr. Sie ist unabhängig von all diesen Eigenschaften oder Liebkosungen, die wir auf dieser Erde einander noch geben oder können. Das braucht sie nicht mehr. Und der Hiob ist auch auf so einem Weg. Gott führt ihn und löst ihn mehr und mehr. Ich möchte im Zusammenhang der Führungen einfach noch ganz allgemein 4 Punkte aufgreifen. Ich habe die mal erwähnt im Zusammenhang mit dem Josef und ich werde es jetzt noch mal erwähnen im Zusammenhang mit dem Hiob. Und man könnte ja bei ganz anderen Gottesmannen in der Bibel können die erwähnen. Es sind immer wieder die gleichen 4 Punkte. Und die sind mir wichtig. Das Erste, also die Führung als Kreuz. Und wir alle sind unter einer Führung vom Kreuz, wenn wir gläubig sind. Das Kreuz haben wir dort und das Kreuz ist immer tot. Dort ist keine Lebung runtergekommen, der dran gehangen ist. Die Rätselhaftigkeit vom Kreuz ist der erste Gedanke. Es ist ohne Ausweg, es ist scheinbar sinnlos, es ist schmerzhaft und vordergründig treibt es in die Verzweiflung. Beim Hiob sehen wir es. Es ist die Rätselhaftigkeit vom Kreuz, dass er in dem Kapitel 2-mal fragt, warum, Herr? Und er keine Antwort bekommt. Der zweite Punkt unter der Führung vom Kreuz ist der Weg vom Kreuz. Er ist mannigfaltig. Das Ziel ist zahlreich, das Gott verfolgt. Und die Führung ist so angelegt, dass man es oft erst am Schluss erkennt, was er am Anfang hat bezwecken und was das Ziel war mit der Führung. Wenn wir Kohlenstoff anschauen, ja, das auch schon erwähnt, so ist der im Erdinneren vorhanden und bei sehr hohem Druck mit ein paar mal 10.000 Bar und mit bis 2.000 Grad ist der im Erdinneren gelagert. Und dann kommt er durch Erosion wieder auf einmal ausgestoßen durch Erdbewegungen und der Kohlenstoff, der so gelagert war, das ist nachher der Diamant. Und der Diamant, der vorkommt, ist 7-mal teurer, 7-mal mehr wert als der Gold auf dieser Erde. Aber der Kohlenstoff, der auf der Erdoberfläche war, das ist Bleistiftmine, die schwarze Spuren hinterlässt und schwarze Striche macht. Es ist gleich Grundmaterial, aber es ist nicht gleich gelagert worden. Nicht unter der gleichen Druck und nicht unter der gleichen Wärme. Und Gott tut da den Hiob auch unter sehr hohen Druck und sehr hohen Temperaturen mit dem Ziel, dass er als Diamant nachher das Licht Gottes widerspiegelt. Und das will er in deinem Leben und in meinem Leben will er genau das Gleiche machen. Der dritte Punkt ist der Beruf vom Kreuz. Das Leiden gibt dem Kind Gottes, gibt den Gläubigen Gelegenheit, das tiefste Wesen vom Herrn Jesus zu offenbaren. Wenn wir dort drin ausharren, wenn wir still sind, wie ein Lamm, wie er war, und uns durch die Leiden durchführen lassen. Der Wandel unter dem Kreuz, da dürfen wir bezeugen, woher das mit Kraft überkommt. Wenn unsere Mitmenschen nachher Fragen haben und sagen, wie kannst du jetzt in dieser Situation noch an der Ruhe bleiben? Warum rufst du nicht aus? Ich weiss noch, als ich Gewerbeschule gemacht habe, ich habe Maschinenmech gelehrt und dann haben wir verschiedene Lehrer gehabt. Die einen waren nicht Vorbilder, der eine hat geklaut wie ein Elster und der andere geflucht und gelogen. Und auf jeden Fall der eine von diesen Gewerbeschullehrern, der gesagt, wenn ihr verrückt sind, dann habt ihr in jeder Bude eine Bleiblatte, ihr habt einen Bleihammer, nehmt den und tut mit aller Wut auf die Bleiblatte runterbrätschen und dann tut der Zorn ein bisschen verrauchen oder sonst fluchen so erbärmlich und dann geht der Druck raus. Was sind das für Räte? Da gibt es in der Bibel einen anderen. Der Wandel unter dem Kreuz ist ganz ein anderer. Der ist still, sanft und in der Liebe. Und das Ziel vom Kreuz, das ist das Ziel einmal bei ihm in der ewigen Herrlichkeit. Und das ist, sehen wir von Golgatha her. Und dort, wenn wir den Weg gehen, werden wir das auch erleben. Jetzt möchte ich im Zusammenhang noch mit dem Hiob, wo er nachher seinen Geburtstag noch verwünscht und eben im Vers 13 sagt er, dann läge ich jetzt und wäre still. Und da tut er vom Totenreich reden. Und dann müssen wir uns fragen, hat der den Eindruck, es sei nachher Ruhe oder es sei was dort? Und wir wissen, dass der Hiob in der Mitte sagt, im 19. Kapitel, ich weiss, dass mein Erlöser lebt. Also der Hiob hat schon gewusst, was kommt. Und dass er als Gläubiger einmal bei Gott wird sein, das war nicht die Frage. Er redet da einfach allein von der irdischen Seite. einfach vom Irdischen, vom Materiellen, vom Leiblichen und sagt, in dem Moment, wo der Leib ins Grab gelegt wird, ist auf dieser Erde das Leiden, Not und all das, das ist fertig. Aber er tut mit dem nicht sagen, dass es nicht weitergeht. Das ist mir wichtig, dass wir diesen Zusammenhang schon auch sehen und erkennen. Und dann fragt er im Vers 20, warum gibt er den Mühseligen Licht und Leben den Verbitterten, dass sie mit dem Licht, das er ihnen gibt, sehen, dass ringsum alles eingeschlossen ist von Gott, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Auch das ist eine Not. Das ist ein Problem. Und manchmal sind wir in so Situationen inne, dass wir einfach ringsum das Gefühl haben, wir sind eingeschlossen, wir sind eingegangen und wir können nichts ändern. Und auch dann ist es eine Schule, ist der Weg vom Kreuz, wo uns der Herr Jesus führen will und wohl uns, wenn wir ihm treu sind, wenn wir zu ihm aufschauen. Dann im Vers 25 kommt nochmal ein neuer Gedanke. Denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Ich will jetzt nicht durch die Reihe gehen und gleich wäre es interessant. Wie manches ist da inne und kann sagen, ich bin völlig sorglos da. Ich weiss mich geborgen. Ich habe null Problem. Und wie manches ist da inne und versucht, sich umzuhüllen mit Sicherheit, mit Versicherung, mit allem Möglichen, um jede Eventualität noch abzusichern oder zu regeln irgendwo. Der Hiob tut uns etwas von dem zeigen. Er sagt, was ich immer befürchtet habe, hat mich getroffen, es hat mich eingeholt. Ich war nie ganz an der Ruhe gewesen. Und ich habe das selber schon manchmal so erlebt. Wenn es so schön gelaufen ist und ruhig war und so friedlich, hast du müssen sagen, wann kommt das nächste Ding? Hast du es fast erwartet, dass wieder etwas kommen muss? Es ist schade. Wenn wir uns umgehen mit dem Wort Gottes und die Zuflucht nennen, dürfen wir immer in jeder Situation auf dieser Erde bereits jetzt den Frieden und die Ruhe haben. Ich möchte abschliessen mit dem Wort aus dem Philipper 4, 6 bis 8. Wo der Apostel Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und jetzt gibt er noch einen Rat, dass wir eben nicht an dem Zeug umstudieren und uns ängsten, sondern im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautet, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und mit dem möchte ich schliessen. Das wollen wir auch so machen, auch in der heutigen Zeit. Unsere Gedanken ins Wort hinein, auf das, was uns der Herr Jesus gemacht hat und macht. Und nicht auf die Situation oder die Umstände, sondern aufs Ziel. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank auch für das Vorbild, das wir im Hiob haben dürfen. Wie wir sehen, wie du ihn durch grosse Nöte, durch grosse Schwierigkeiten durchgeführt hast. Aber du hast ihn nicht aus der Hand gefallen. Du hast ihn geführt, du hast ihn in deiner Hand gehabt, du hast ihn bewahrt. Danke, dass wir das Vorbild haben dürfen, dass du aber auch bei uns, bei jedem bist. Du kennst ja jedem seine Angelegenheiten, was drin ist. Du kennst ja jedem sein Umfeld, seine Situationen. Und du tust uns auch in dieser Woche, wo vor uns liegt, immer wieder Kraft geben, ein frohes Aufschauen zu dir. Du bist unser Anfänger und Vollender vom Glauben. Dass wir unseren Blick immer wieder auf dich gerichtet haben und uns nicht von den Sachen aufhalten oder ablenken oder verirren. Segne und bewahr du jedes. Amen.